Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag um 16 Uhr auf der 102,6 bei Radio Free FM. An gewohnter Stelle, gleiche Zeit wie fast immer, Montag bis Donnerstag auf der Frequenz. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute in der Plattform ist die emissionsfreie Mobilität mit dem Zusatz in der Bodenseeregion, aber gleich dazu gesagt, die Bodenseeregion, das heißt auch bis zu uns wirkt das ganze Thema und ich habe Gäste im Studio, die sich mit diesem Thema befassen, ehrenamtlich engagieren und auf den Gebiet auch schon das ein oder andere sehr Spannende auf die Beine gestellt haben. Darüber spreche ich heute mit meinen Studiogästen. Zum einen Professor Dr. Werner Tilmetz, ehemaliger Chef des ZSW, vor 3 Jahren in Ruhestand gegangen. Tilmetz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Freut mich, wieder in Ulm zu sein. Sehr schön.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ebenso bei uns zu Besuch Winfried Hamann, aus der Bodenseeregion, glaube ich, aber auch mit starkem Bezug nach Ulm.
Ich bin auch aus Lindau, ja. Komme aus Föhringen und war früher viel in Ulm, wo ich auch viel Musik gemacht habe und auch aufs Gymnasium ging.
Aufs Gymnasium auch, ja. Aha. Ja, also insofern sind Sie sehr vertraut mit Ulm, sind jetzt aber dort in der Region ansässig. Wie wir es immer so machen, vielleicht, dass wir mit Ihnen beiden so eine ganz kurze Vorstellrunde machen, dass Sie ein klein bisschen zu Ihrer Person sagen, dass die Hörer auch ein bisschen genauer wissen, wer denn heute bei uns da im Studio ist, auch wenn wir schon kurz was gesagt haben. Wer möchte anfangen, einfach so ganz kurz ein bisschen was und auch den Bezug zum Thema, warum Sie vielleicht eben gerade das Thema emissionsfreie Mobilität, warum Ihnen das so wichtig ist. Einfach nur mal kurz eine Vorstellrunde, wie gesagt, damit die Hörer wissen, aha, das sind diejenigen, die heute bei uns im Studio sitzen.
Ja, also wie gesagt, ich bin der Winfried Hamann. Ich komme nicht von der Technik, sondern eigentlich von der Musik, habe aber immer schon viele Veranstaltungen gemacht. Und eine dieser Veranstaltungen, die fand vor 2 Jahren statt, weil mich das Thema Brennstoffzelle so interessiert hatte. Ich habe selber ein Auto gefahren, das Hybrid war, aber von dieser Firma habe ich immer Newsletter bekommen und da war eben auch immer wieder dieses Brennstoffzellenauto, dieser Mirai, erwähnt. Und in einem Kreis kam mal zur Sprache, man müsste doch dieses Thema mehr an der Bevölkerung bekannt machen. Und dann habe ich eine Veranstaltung in Lindau organisiert, auch mit Brennstoffzellenautos. Hyundai war da. Mercedes war auch ein Auto da und auch Toyota war da und es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die innerhalb von einer Woche ausgebucht war. Da waren, was mich sehr gefreut hat, auch Landrat, Oberbürgermeister, auch Stadträte da, wo wir gesehen haben, das scheint wohl ein Thema zu sein, das es verdient, eben auch entsprechend vorgestellt zu werden. Und bei dieser Gelegenheit hatte ich dann auch den Werner Tilmetz kennengelernt. Seitdem sind wir befreundet und so kam auch H2 Connect zustande.
Hm? Ja, damit haben wir schon ein bisschen den Übergang zu Ihnen, Herr Tilmetz.
Ja, Werner Tilmetz, ich bin ja, meine ganze über 30 Jahre Berufsleben habe ich irgendwie mit Wasserstoff, Brennstoffzellen, Elektromobilität, Batterien zu tun gehabt, also gehöre praktisch in den Kreis der Experten, der Profis in der Industrie, aber auch in der Forschung, im ZSW hier in Ulm. Und habe immer wieder viele Vorträge für die Öffentlichkeit gemacht. Also viele Ulmer kennen mich auch und waren immer begeistert von meinen Vorträgen. Und auch hier mit Winfried Hamann zusammen vor 2 Jahren hat es richtig Spaß gemacht. Die Leute sind begeistert von dem Thema, hören zu. Und wir haben ja natürlich ein bestimmtes Ziel. Wir wollten eine Tankstelle haben. Wir wollten die Elektromobilität generell in unserer Region voranbringen, umsetzen. Und dann fragt man sich immer, ja, und was passiert jetzt? Wer macht was? Und dabei kommt so eine interessante Feststellung, die mir da so richtig bewusst worden ist oder uns beiden bewusst worden ist, es passiert nichts. Die meisten Leute tun sich irrsinnig schwer, das zu verstehen, ganz viele. Diejenigen, die Verantwortung haben, ob das jetzt im Stadtrat sind oder Stadtwerke oder was, die kennen das Thema nicht richtig oder viele kennen das einfach nicht und tun sich dann unglaublich schwer mit der Umsetzung. Und wir haben dann ganz oft gemeinsam, dann oft am Seehafen in Lindau, in schöner Kulisse, haben wir uns dann überlegt, der, was könnte man eigentlich tun, damit da was passiert. Es ist ja, macht ja nur Sinn, wenn das wirklich auf die Straße kommt oder aufs Schiff kommt oder auf die Bahn kommt, diese emissionsfreie Mobilität. Wie können wir die Umsetzung vor Ort beschleunigen? Und dann kam man eben auf die Idee, eine Plattform zu machen, also passend zum Titel hier dieser Sendung, eine Informationsplattform, eine Netzwerkplattform, die heißt h2.connect.eco. Und damit wollten wir die Akteure in der Großraumbodensee vernetzen. Und vernetzen heißt einfach, die Verantwortlichen in den Stadtwerken, in den Gemeinden mit anderen, die schon Erfahrung gesammelt haben, vernetzen, dass die einfach zum Telefon greifen, den anrufen, fangen zu, erklär mir mal, wie habt ihr denn das gemacht mit Wasserstoff oder mit den Ladesäulen, aber auch die Bürger mitzunehmen und denen das möglichst einfach zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Brennstoffzelle und was ist zu einem Batterieelektrofahrzeug und machen da jetzt ganz regelmäßig Newsletter, haben einen Facebook Account, wo wir informieren, und da haben wir Stück für Stück jetzt seit einem Jahr ganz schöne Erfolge erzielt.
Was Sie gerade sagten, die Website ist ja dann auch www.h2connect.eco. Also für jeden und jede, die nebenbei ein bisschen im Internet surfen möchte und ein Bild sich von den Dingen machen möchte, auch nebenbei ein Bild von Ihnen ist da drin, soll einfach auf der Website schauen, während natürlich man Radio hört. Ja, also Sie haben sich dann vor einem Jahr auf diesem Wege dann getroffen, beziehungsweise beschlossen, was zu tun. So, meine Frage ist generell das Thema, also jetzt nicht nur Elektrofahrzeug oder Brennstoffzelle, das Thema Elektromobilität als solches gibt es ja schon ein bisschen länger, aber ich glaube, das Bewusstsein, die Dringlichkeit, hier was zu tun, ist erst so, naja, vielleicht in den letzten 3-4 Jahren entstanden. Ich würde trotzdem mal ganz zurückfragen, wie lange ist denn, sagen wir, die Technik, und Sie kommen ja aus der Technik, wie lange forscht man und arbeitet man eigentlich an der Thematik, an der Technik schon? Das ist doch mindestens schon 20, 30 Jahre, oder?
Ja, sag mal, ich selber gehöre zu den Pionieren, wenn man so schön will. Vor 30 Jahren haben wir das ganz intensiv angefangen, auch wieder am Bodensee bei Dornier damals. Und dann ist es zu Daimler hier nach Ulm in das Forschungszentrum. Dann hatten wir das in Kirchheim-Tech, dann im Entwicklungszentrum für Elektromobilität und Brennstoffzellen weitergetrieben. Also es hat eine lange Historie. Und vielleicht das total Spannende, was mir so richtig bewusst worden ist, wenn man Zeit hat zum Nachdenken im Ruhestand, warum passiert, wann war es oder warum geht, wann war es schief. Und das ganz Entscheidende ist die Gesetzgebung. Das ist eigentlich das alles Entscheidende. Damals in den 90er Jahren war ganz entscheidend diese Zero-Emission-Gesetzgebung in Kalifornien. Die hat die ganze Welt angetrieben. Milliarden an Investitionen der Autoindustrie sind da geflossen in den 90er Jahren, waren tolle Erfolge. Wir hatten ganz viele Fahrzeuge draußen im Alltagsbetrieb. Wir hatten mehrere Firmen, jeweils 150 PKWs im Alltagseinsatz. Wir hatten 36 Stadtbusse im Alltagseinsatz. Also die Technologie war schon sehr, sehr, sehr weit. Aber die Gesetze waren dann nicht mehr da vor 20 Jahren. Und jetzt haben wir aber die Gesetze. Jetzt sind sie in Kraft, die EU-Gesetzgebung zu den Emissionen. Und jetzt muss die Umsetzung passieren, weil die Automobilhersteller, die diese Gesetze nicht einhalten, die müssen unendlich viel Strafe zahlen. Jetzt ist ein richtiger Druck da. Und dazu kommt noch diese ganze Klimageschichte, die ja auch ganz aktuell ist dieser Tage. Das ist ein unglaublicher Treiber für das ganze Thema, für die Umsetzung. Und die Mobilität ist einer der Hauptverursacher von Klimagasen.
Die Attention, die Management Attention, die Attention der Bevölkerung ist aber, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren und wahrscheinlich auch insbesondere als den Fridays for Future vor 2-3 Jahren aufgekommen sind, nochmal sehr gestiegen. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich selber dann auch irgendwie mitbekommen, dass plötzlich Themen, die Sie vielleicht jetzt thematisieren oder jetzt auch im Rahmen Ihres Projekts ansprechen, wahrscheinlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, als es jetzt bei Ihnen im Job vor so 10, 15 Jahren dann gewesen ist, haben, oder?
Genau, damals war sie auch sehr hoch, gerade in der Industrie. Die Bevölkerung war total begeistert. Der Treiber war damals mehr die Luftverschmutzung. Ja. Kalifornien war die Smog-Thematik. Damals war das Thema Klima nicht im Fokus. Heute ist das Thema Klima das alles Entscheidende. Und vielleicht auch ganz spannend, weil das immer so heiß diskutiert wird mit den 1,5 Grad. Die wir erreichen müssen und die Emotionen ja hochkochen. Es ist immer, glaube ich, ganz schwer für die Leute, sich was vorzustellen unter dem 1,5-Grad-Ziel. Ich habe es einfach mal umgerechnet. Wenn man die Menge an CO2 hernimmt, die Deutschland jeden Tag, jedes Jahr ausstößt, und wir machen einfach so weiter wie bisher, was uns ja das Liebste ist, für jeden einfach so weiter wie bisher, das ist am wenigsten anstrengend. Dann haben wir noch genau 4 Jahre Zeit. Dann ist unser CO2-Budget aufgebraucht. Also bis in 4 Jahren müssten wir alles einstellen, was fossile Energien betrifft. Theoretisch, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das ist schon dramatisch. In 4 Jahren können wir das gar nicht alles umstellen. Das heißt, es brennt hinten und vorne. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass sich alle auf die neuen Technologien einstellen, die es heute eigentlich alle gibt. Man muss nichts mehr entwickeln, nichts mehr forschen. Das ist alles verfügbar. Man muss es nur in den Markt bringen und industrialisieren.
Ja, weil Sie das gerade sagen, das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe lange Jahre immer gehört, in Bezug auch auf die Forschung hier auf dem Urneselsberg, dass es hieß, ja, Brennstoffzellenfahrzeug oder Elektro, das ist alles noch zu teuer, es ist noch nicht serienreif, tauglich, es ist alles noch in Entwicklung, es braucht noch Zeit. Aber ich habe auf der anderen Seite, und Sie bestätigen es ja eigentlich jetzt so entnommen, dass die Technik tatsächlich für eine Serie oder für eine Breite der Bevölkerung oder für den Einsatz eben in großer Stückzahl geeignet ist, ausgereift ist und insofern genau. Da von der wissenschaftlich-technischen Seite nichts mehr entgegenstünde.
Nee, überhaupt nicht. Gibt es seit vielen Jahren, sind die auf der Straße, kann man die kaufen, die Fahrzeuge, die Kollegen oben, die fahren so ein Fahrzeug ganz routinemäßig, tausende von Kilometern jedes Jahr durch ganz Deutschland. Busse gibt es in ganz vielen Städten, also das ist reif, die Technologie. Und Forschung ist wichtig, man will ja alles weiterentwickeln. Wir forschen heute noch an Verbrennungsmotoren, obwohl es seit weit über 100 Jahren gibt. Aber die ist reif, die Technologie. Also es ist keine Entschuldigung, sondern man muss sie einfach umsetzen. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu verstehen, mit der Stückzahl, die man verkauft, mit der produzierten Stückzahl sinken die Kosten. Das ist fast sowas wie ein Naturgesetz. Also die Brennstoffzelle ist nicht teurer wie eine Batterie und nicht teurer wie ein Verbrennungsmotor. Es kommt immer darauf an, in die Stückzahlen zu kommen.
Mhm. Ja, also insofern, das heißt, was man heute tun muss, wäre im Prinzip die Enabler, das heißt die Gesetzgeber, das heißt letztendlich doch die Politik, was die Fridays for Future fordert, ihr Regierung, ihr Politik müsst das tun, die müssen die Grundlagen schaffen und dann müssen die anderen auf Landes- und kommunaler Ebene schauen, wie man es umsetzt, oder?
Ja. Ich glaube, es neben den Gesetzen, die da natürlich ganz wichtig sind, beobachten natürlich gerade die deutschen und europäischen Autobauer genau, was zum Beispiel in China geht, was in Japan geht, was in Korea geht, in Südkorea geht. Sie haben ja viel, viel mehr Autos, von denen wir jetzt im Moment reden, auf der Straße, ob das jetzt Busse sind oder ob eben auch PKW sind. Und da merken die hier in Deutschland natürlich schon, Mensch, da geht uns vielleicht ein Markt verloren. Und das ist sicherlich noch zusätzlich ein Aspekt, weshalb die jetzt sogar in Deutschland gemerkt haben, Mensch, jetzt müssen wir das doch entsprechend ernst nehmen. Es geht jetzt dabei eben nicht nur um Brennstoffzellenautos, sondern natürlich besonders auch um die Batterieautos, die ja nun tatsächlich auch hier relativ schnell Fahrt aufgenommen haben, im wahrsten Sinn des Wortes. Wobei ich da zu denen gehöre, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, der auch zu dem Thema, was die benötigten Ladestationen anbelangt, auch so meine Meinung habe.
Ja, vielleicht eine Frage noch, wir reden überwiegend ja gerade über den Verkehr. Wie viel Anteil an der ganzen CO2-Thematik hat denn diese ganze Verkehrsthematik? Das ist, glaube ich, schon erheblich, oder?
Weil ja, das ist grob.
Auf Kraftwerke und so. Wie viel Prozent redet man da?
Genau, ungefähr? Das ist grob 20% Verkehr, wobei man dann immer aufpassen muss, was ganz gern vergessen wird. In diesen ganzen Bilanzen wird dann nur der Verkehr gerechnet, der innerhalb Deutschlands ist, um die deutsche Bilanz zu rechnen. Aber was dort überhaupt nicht auftaucht, ist der Verkehr, um die Güter aus dem Ausland nach Deutschland zu transportieren. Ob das die Tomaten aus Spanien sind oder ob das die Chips oder was auch immer, der Stahl aus China ist. Das muss ja alles transportiert werden per Schiff, per Flugzeug, per LKW. Das taucht in der Bilanz nicht auf. Also tatsächlich ist es im Konsumbereich und im Gütertransport noch viel, viel, viel mehr als die 20%, die offiziell auftauchen.
Mhm. Das heißt, wir haben zum einen den Individualverkehr, die Menschen, die reisen, die entweder beruflich reisen, privat reisen, zum anderen aber auch die Industrietransporte, die es eben gibt und wahrscheinlich in Zeiten der heutigen, also reduzierten Lagerhaltung.
Genau.
Ja, wo eben mehr auf die Straße und weniger auf die Schiene, aber eben sehr viel transportiert wird oder genau. In ganz Europa irgendwelche Sachen umher für irgendwelche Fertigungsprozesse optimiert fahren. Also da wird sehr viel auch dann eben Energie verblasen.
Ja, wenn man ja. So. Das ist alles fossil und das ist einfach zu mehr als 95% des Energieverbrauchs für den Transport ist fossile Energie und die muss man alle ersetzen durch nicht fossile Energien.
Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall eine große, große Baustelle, die man
beackern
muss und wo man auch sehr viel dann letztendlich an Information betreiben sollte oder muss. Zwei, drei andere Punkte, die mir im Zusammenhang mit Mobilität noch gerade durch den Kopf gehen, ist natürlich, dass die Leute ja nicht nur Auto fahren, nicht nur Güter auf der Schiene, ja, auch auf der Schiene, aber überwiegend im Lastwagen transportiert werden. Es gibt aber natürlich jetzt auch noch andere Mobilität, ich weiß nicht, ob wir die jetzt auch betrachten, in dem Zusammenhang. Fliegen ist natürlich ein Punkt und das andere Thema ist, auch auf Schiffen wird sehr, sehr viel transportiert. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht ein eigenes Thema oder ist das so weitreichend, dass das an der Stelle jetzt erstmal außen vor bei allen Überlegungen in Bezug auf Mobilität ist oder spielen auch Fliegen und Schiffe oder Schifffahrt irgendwo auch schon eine Rolle?
Nee, das spielt eine Rolle natürlich, gerade für uns am Bodensee. Es ist unser beider Traum, die Schiffe natürlich emissionsfrei zu machen. Die Segelschiffe ist natürlich kein Problem, aber die ganzen vielen Motorschiffe und Ausflugschiffe und Fähren, die wir haben, das sind alles uralte Dieselmotoren. Und die emissionsfrei zu machen, ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Es wird jetzt in Kürze, in den nächsten Monaten, Anfang nächsten Jahres, das erste elektrische Fährschiff geben. Am Bodensee, von den Bodenseeschifffahrtsbetrieben, schon ein toller Fortschritt. Und was natürlich, glaube ich, für die größeren Schiffe sehr, sehr wichtig wäre, die auch mit Wasserstoff-Brennstoffzelle zu betreiben. Gerade ganz aktuell die Rolls-Royce oder früher bekannt als der MTU in Friedrichshafen ist da ganz aktiv. Wer aber noch viel, viel aktiver sind wieder mal die Skandinavier, die Norweger, die erste solche Fähren im Betrieb haben und die dabei sind, solche Schiffe zu entwickeln, die wir dann hoffentlich auch bei uns auf den Binnenseen sehen. Also da passiert, glaube ich, ganz viel. Und zu der Eisenbahn, die ja in Deutschland auch noch an die dieselgetriebene Eisenbahn ihr Dasein hat in Deutschland, kann vielleicht der Winfried ein bisschen was dazu sagen. Da haben wir auch eine große Baustelle.
Mhm. Flugzeug, ich weiß, das ja großer Deutsch
ist. Flugzeuge passiert
Airbus,
auch sehr
Airbus,
viel.
Was in Entwicklung ist, ja.
Gibt's, also sagen wir mal, man hört es in den Nachrichten, Airbus, Boeing setzen ganz stark alle auf Wasserstoff, ob für die großen Flugzeuge mit Turbine, für die kleineren mit Brennstoffzelle. Gibt ein tolles Start-up hier in Stuttgart, H2Fly, auch ein Ulmer Professor, der Josef Kallo, der hier das verantwortet. Passiert gerade unglaublich viel, ist ein unglaublicher Druck drauf auf das Flugzeug, weil das auch so prominent ist, auch wenn es von den Emissionen nicht so stark ist wie bei dem Straßenverkehr. Aber da passiert gerade auch enorm viel. Und die technologischen Herausforderungen sind dann natürlich dort viel, viel, viel höher wie auf der Straße.
Ja, also Ihr Schwerpunkt ist aber eben die Straße, sind dann eben, sagen wir mal, Fahrzeuge, ist der Individualverkehr oder zum Teil dann auch der, sagen wir mal, der Industrieverkehr, wenn man das
sagt. Alles, alle Themen, alles, was kommt. Wir versuchen, die alle zu motivieren, die Akteure, um wirklich die ganze Region, das ist ja eine Urlaubsregion, das ist eine tolle Freizeitregion, tolle Natur, in der wir leben dürfen, um das auch zu erhalten. Und da gehen wir in alle Themen rein und versuchen da die Leute anzuschieben.
Den ÖPNV mit Bussen zum Beispiel auch.
Ja. Genau, das wäre jetzt der Punkt. Ich meine, wenn man jetzt über Verkehr weiter denkt, ich meine, ein Punkt, der immer wieder gesprochen wird, im Zusammenhang auch mit weniger Individualverkehr und mit Einsparen, nicht nur, dass man weniger Autos vielleicht dann einsetzt oder eben welche, die keine CO2-Emissionen abgeben, sondern man spricht auch über dann intelligent über Carsharing und verschiedenes anderes. Aber eben ganz stark auch kommt das Thema ÖPNV auf, dass man sagt, Mensch, Leute, lasst das Auto zu Hause und fahrt mit den Elektrobussen oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr der Bahn, sodass da einfach der Individualverkehr reduziert wird. Also ein Ansatz, den Sie so auch befürworten oder
ja, an der Stelle voll auch. Und für uns am Bodensee ist es natürlich total faszinierend, die Nachbarn Österreich und Schweiz zu erleben. Das sind ja nur wenige Kilometer weg von da, wo wir wohnen. Und den ÖPNV dort zu erleben und den mit dem Deutschen zu vergleichen, das sind Welten dazwischen, wirklich Welten dazwischen. Die Österreicher und Schweizer sind sowas von gut in dem ganzen ÖPNV und sowas von toll organisiert mit modernen Elektrozügen. Und auch inzwischen auch mit immer mehr Bussen und sowas. Also das ist faszinierend, wie die organisiert sind, wie gut es dort läuft. Da können wir unglaublich viel davon lernen, von den Schweizern und den Österreichern.
Also ganz viele Gebiete, auf denen man ansetzen kann und bei denen man was tun kann. Die Frage ist natürlich jetzt, Sie bringen die Leute zusammen, Sie initiieren, Sie geben vor allem viele Informationen weiter. Ja, große Aufgabe, haben wir gesagt, wie konkret kann jetzt wo, wer, wie was da beitragen. Also das Individuum wahrscheinlich, indem es zum Beispiel weniger fährt, weniger vielleicht sich am Wochenende ins Auto setzt und unnötige Reisen unternimmt oder weiß Gott wohin in Urlaub reist, mit Flugzeug wo auch immer hin. Also wie geht man jetzt das ganze Thema aus Ihrer Sicht an, damit die positive, sagen wir mal, Energie oder Stimmung, die Sie irgendwo auch feststellen oder das Interesse der Leute, das Ihnen entgegengebracht wird, dass es auch in konkrete irgendwo Maßnahmen dann umgesetzt wird. Wie kann man das Thema
angehen? Also ich denke, ein wichtiger Aspekt ist, dass man diese Möglichkeiten, die man hat, sei es jetzt mit dem ÖPNV, sei es mit Zug oder so weiter, dass man das einfach auch hier in Deutschland so attraktiv macht, dass man auch mal drüber nachdenkt, könnte das auch was für mich zum Beispiel sein, um auch auf diese Weise dazu beizutragen, den Verkehr insgesamt geringer zu halten einfach. Wir sind ganz froh, dass jetzt zumindest im Kreis Lindau wohl auch dafür gesorgt wird, dass der ÖPNV irgendwann dann mit neuen und zwar emissionsfreien Bussen dann beschickt wird. Insbesondere im Kreis Lindau wird so sein, dass die tatsächlich auf die Wasserstoffbusse setzen werden. Und weil Sie vorher die Bahn auch angesprochen haben, ist es ja so, in Deutschland sind 40% der Bahnstrecken noch nicht elektrifiziert. Und die meisten, die sagen ja, es muss alles elektrifiziert werden, was natürlich zum einen sehr schwierig ist, weil es noch nicht so viele Züge auch gibt im Moment, aber es sind welche auf der Strecke und es läuft auch wunderbar. Also die Skepsis ist überhaupt nicht angebracht und man darf einfach nicht vergessen, wenn man hier in Deutschland eine Strecke elektrifiziert, das dauert ja 10 bis 20 oder auch mal 30 Jahre. Das kennen wir ja auch im Allgäu, das kennt ja auch die Schweiz und Deutschland gut mit dem Verkehr, der über Basel läuft, und das wäre alles sehr viel schneller und leichter zu machen, wenn man dann sagt, okay, wir nehmen zum Beispiel Wasserstoffzüge, die fahren auch über die Berge, ohne mitten am Berg stehen bleiben zu müssen, wie das bei Bussen zum Beispiel zu befürchten wäre. Also ich denke, das ist schon ein Ansatz, den man ernsthafter nachgehen sollte. Wir selber sind natürlich zufrieden, dass wir auch ein bisschen mit dazu Impulse setzen konnten im Landkreis, dass dieses Thema mit den Brennstoffzellen Bussen für den öffentlichen Nahverkehr, dass es jetzt angegangen wird.
In der technischen Umsetzung, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist natürlich bei der ganzen ÖPNV-Thematik immer wieder das Thema Ausbau von Schienen, also zum Beispiel abgekoppelte Dörfer oder Städte, die nicht mehr über die Schiene erreichbar sind, wieder anbinden. Ist das auch etwas, was bei Ihnen in den Konzepten oder auch in der Diskussion eine Rolle spielt, dass man eben in kleine Ortschaften, die bis dato eben nur per Auto noch erreichbar sind oder per Bus, auch wieder mit der Schiene erreichbar macht? Also Ausbau und wieder Verdichtung irgendwann des Netzes?
Also wir haben ja bei uns ein tolles Schienennetz, wo aktuell die Züge an den Dörfern vorbeifahren. Ja. Es gibt noch die alten Bahnhöfe und die sollen jetzt wieder reaktiviert werden, sodass man das wirklich im Sinne des öffentlichen Nahverkehrs nutzen kann, von einem Ort zum anderen mit dem Zug zu fahren. Mal schauen. Also beschlossen ist es, das zu machen. Wie lange die Umsetzung dauert, das werden wir sehen. Es wird immer Jahre dauern. Und dann wäre es natürlich schön, dass man, wenn man diese Strecken, sofern sie noch nicht elektrifiziert sind, dann einfach mit elektrischen Zügen oder Brennstoffzellenzügen ausstatten würde, weil das sehr, sehr viel schneller geht, als die Strecke zu elektrifizieren.
Ja, gerade Ulm-Friedrichshafen, die Strecke wurde ja, glaube ich, gerade elektrifiziert.
Die ist elektrifiziert, aber die Nahverkehrszüge sind meistens noch Diesel. Also wenn Sie jetzt von Ulm im Nahverkehrszug nach Lindau fahren, dann ist ein Dieselzug, obwohl seit einem Jahr die Strecke elektrifiziert ist. Auch was typisches Deutsches, man hat irgendwie vergessen, rechtzeitig die Elektrozüge zu bestellen.
das natürlich dann auch ein Unsinn ist, dann gibt man einen Haufen Geld in die Infrastruktur aus, aber die Fahrzeuge als solche fehlen. Also das ist natürlich dann auch ein bisschen ein Schildbürgerstreich oder zumindest nicht gelungen. Das heißt, haben wir da generell in Deutschland einfach zu lange Planung, zu lange, ich habe es vorher auch ein bisschen so entnommen, zu lange Vorlaufzeiten und zu viele komplexe Gesetzgebung und Abstimmungsverfahren, die eben alles zu zäh, zu zeitlich in die Länge ziehen.
Ja, genau. Das ist einfach überbürokratisiert, aber auch zum Teil unterfinanziert, weil einfach, wenn man es vergleicht, wie viel Geld fließt in den Schienenverkehr in den Nachbarländern, ist es viel, 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 viel mehr als im Vergleich zu Deutschland. Also da könnte man was tun. Und was natürlich auch wichtig ist, jetzt gerade nochmal zurück zu den Bussen, was wir immer den Leuten sagen, die verantwortlich sind, die Verkehrsbetriebe, die das dann installieren müssen mit den neuen Bussen. Wenn ich jetzt einen Technologiewechsel mache vom Dieselbus hin zum batterieelektrischen Bus oder zum Brennstoffzellenbus, das kostet Zeit, um das zu machen. Man muss mindestens 2 Jahre einplanen, um die Fördermittel zu organisieren, um die Umrüstung zu machen, um die Leute zu schulen. Und das wird immer wieder vergessen. Die Leute sagen, den bestelle ich halt dann einfach, wenn es soweit ist, und dann wird schon funktionieren. Das geht so nicht. Man muss einfach wirklich einen richtigen Plan haben, eine richtige Vorgehensweise haben, und dann braucht sowas 2 Jahre und dann funktioniert das auch. Und man braucht eben dann auch eine mutige Umsetzung. Also das, was ganz, ganz vielfach fehlt, ist einfach der Mut, das wirklich ganz konsequent umzusetzen.
Was mir bei den Thematiken natürlich auch mal ein bisschen im Kopf ist, ist das Thema, es bedarf ja dann Investitionen. Wiederum Verkehrsvereine und Verkehrsverbünde sagen, Angebot und Nachfrage, das ist ein Thema, was wir betrachten. Und wenn keine Nachfrage da ist, dann wird auch das Angebot nicht ausgebaut oder reduziert. Das heißt, immer diese wirtschaftliche Denke, die da ist, die nur Kosten optimiert und wirtschaftlich gedacht ist, aber nicht umweltpflichtorientiert optimal. Dazu das Thema Bahnpreise, werden sowieso auch stetig teurer. Müsste man auch da an der Stelle dann einfach umdenken und sagen, das Angebot wird ausgebaut, der Verkehrstakt wird erhöht. Das heißt, es fährt nicht alle Stunde nach Friedrichshafen, sondern alle halbe Stunde vielleicht ein Zug, und außerdem die Preise gehen auch runter, so dass sie deutlich unter dem einer Tankfüllung fürs Auto liegen.
Genau, nee, das ist so. Also wir können das einfach selber erleben, wenn ich in die Schweiz rübergehe und zum Beispiel mit der S-Bahn von Lindau nach St. Gallen fahre und das dort erlebe, mit welcher Taktfrequenz die fahren und wie das beliebt ist und wie toll die Züge sind und sowas, das ist einfach eine andere Welt. Das heißt, ich muss jetzt investieren, muss Geld in die Hand nehmen, und dann kommt die Akzeptanz ganz von allein. Das ist so viel, viel schöner, mit so einem Zug zu fahren, als mit dem Auto im Stau zu stehen.
Das heißt, da muss das Bedarf ist, sagen wir, mutiger Akteure, genau, in gerade diesen Bereichen, die jetzt nicht nur getrieben von irgendwelchen betriebsoptimierenden, muss man sagen, Leuten, also sprich Beratern oder irgendwo getrieben gedacht oder von Aktionären getrieben werden, sondern die ein bisschen Handlungsfreiheit haben und sagen, wir haben eine Vision. Die Vision heißt, oder das muss heißt, emissionsfreies Reisen, Fahren. Wir müssen was tun. Wir können nicht so in der sturen Form weiter denken und weiter arbeiten wie bis dato.
Genau. Und man kann sich ja jetzt wirklich plausibel vorstellen, was kostet eine Umweltkatastrophe, wie wir es jetzt im Ahrtal hatten.
Ja.
30 Milliarden. Wie viele Züge, wie viele Busse hätte ich denn kaufen können für die 30 Milliarden, die ich jetzt zahlen muss für so Überschwemmungsschäden? Oder wenn ein Hurrikan über die Stadt fegt, dann sind die Schäden so gigantisch groß und dann ist es zu spät.
Das heißt, an der Stelle ist die Frage, ob wir jetzt natürlich aus dem, was gerade, Sie haben die Umweltproblematik oder gerade Ahrtal angesprochen oder eben diese Überschwemmungskatastrophe, ob die auch zum Umdenken in einer gewissen Weise geführt hat oder ob das Thema eine gewisse aktuelle Präsenz hat und dann wieder ein bisschen in Vergessenheit irgendwo gerät. Ich weiß es nicht. Wie empfinden Sie, kommen da jetzt auch aus dieser Erfahrung Leute zu Ihnen, sagen, wir wollen uns auch engagieren, wir sehen, dass es an der Stelle mit der Umweltproblematik und Thematik nicht nur auf dem Papier steht, sondern wirklich ganz konkret zuschlägt?
Ich glaube, das trägt bestimmt zu einer gewissen Sensibilisierung bei. Genauso wie andersrum diese hohen Benzinpreise, die da sind, wo die Leute auch sagen, Mensch, vielleicht ist das jetzt ein Anlass für mich, ein Batterieauto zu kaufen oder ein Brennstoffzellenauto, was immer auch. Also es ist, glaube ich, vielen bewusst, dass es uns immer unmittelbarer trifft, finanziell, aber auch in den Entscheidungen, die man bei solchen Themen dann künftig treffen muss.
H2 Connect Eco, ein Verein ist es nicht, aber eine Gruppierung oder eine Zusammenkunft, genau beschreiben, was von Ihnen beiden war und anderen mehr, die sich mit dem Thema E-Mobilität befassen und anderem. Wie ist es eigentlich? Ist das ein Verein oder eine Gruppierung oder wie ist das eigentlich genau?
Eigentlich sind das nur der Werner Tilmetz und ich. Wir sind auch kein Verein. Wir machen das alle ehrenamtlich und auch gerne ehrenamtlich zusammen. Und haben da unsere Hausaufgaben, die wir jede Woche gern machen, weil wir immer am Freitag, Werner, morgen, ein neuer Newsletter automatisch erscheint, wo dann die neuen Blogbeiträge auch drin sind. Ja. Und wir freuen uns, dass wir mittlerweile über 100 Abonnenten haben und ständig welche hinzukommen. Was uns eben auch sagt, es scheint doch Leute oder viele Leute zu geben, die sich immer mehr damit befassen. Denn normalerweise nehmen solche Sachen dann vom Interesse eher ab. Und das beobachten wir überhaupt nicht.
Ja. Und was dazu ist, kommt nur ganz wichtig, sind die Netzwerkmitglieder. Also wir haben offizielle Netzwerkmitglieder, die findet man auf unserer Homepage. Und inzwischen so um die 25. Alle möglichen Organisationen, Institute, Stadtwerke, Energieversorger rund um den Bodensee, aber auch Ulm hier, InnoSüd ist von Ulm hier als Mitglied dabei. Das ist so eine Organisation, die mit der Uni Ulm und der Hochschule Ulm zusammen und Hochschule Biberach an solchen Themen arbeitet. Wir haben Berliner mit dabei, also das kommt praktisch aus der Bundesregierung die Themen rein. Also das Netzwerk ist sehr, sehr groß inzwischen und aktiv. Und dann freuen wir uns über jeden, der aktiv mitmacht.
Gibt es vergleichbare Netzwerke oder auch Engagierte, wie Sie beide, auch jetzt in wo anderen Städten, anderen Regionen, mit denen Sie auch Kontakt haben, wo man sagen kann, da baut sich auch bundesweit was vergleichbar auf? Oder?
Ja, sag mal, traditionell, das war mit ein Auslöser für sowas zu gründen, war das, was ich jetzt von früher her gekannte, wer zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich war und ist, sind die High Solutions in Hamburg, die da unglaubliche Vorreiterrolle spielen und unglaublich viel im Sinne der emissionsfreien Mobilität vorangebracht haben und sehr gut unterwegs sind. Und da gibt's ähnliche Netzwerke. Also man muss wirklich starke Netzwerke haben, um das zu machen. Und in unserer Region so ein bisschen die Vorbildfunktion haben eigentlich die Schweizer. Was die gerade machen, ist interessanterweise bei vielen gar nicht so bekannt. Die haben einen Förderverein, heißt es bei denen, der heißt h2mobility.ch. Das ist das Who is Who der Schweizer Industrie, also von Migros und Coop und viele, viele Firmen, auch Infrastrukturfirmen, Energieversorger sind da mit dabei. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, die ganze Logistik in der Schweiz mit Wasserstoff, Brennstoff Zellenfahrzeugen zu machen. Die werden bis in 2 Jahren 1500 LKWs mit Größenordnung 25 Tankstellen in der ganzen Schweiz haben und dann werden praktisch die Lebensmittel und die ganzen Güter, die in den Supermärkten verkauft werden und von den Logistikzentralen, das wird alles emissionsfrei transportiert werden. Aktuell, seit einem guten Jahr, fahren 50 LKWs problemlos, haben viele Tankstellen schon etabliert und es kommt alle paar Monate neue dazu und die neuen LKWs sind auch gerade unterwegs. Und das total Spannende ist, nicht nur, dass es total toll funktioniert und alle begeistert sind, inklusive der Fahrer, die mit diesen Brennstoffzellen-LKWs unterwegs sind. Das total Spannende ist, das rechnet sich alles. Und zwar kommt es daher, dass die Schweizer für die normalen LKWs eine sehr hohe Schwerverkehrsabgabe haben, also Autobahnmaut, würde man bei uns dazu sagen. Und diese emissionsfreien Fahrzeuge sind davon befreit. Und damit rechnet sich das alles, auch wenn es teurer ist. Und was die ganz geschickt machen, die Schweizer, die haben alle Aktivitäten vom LKW über die Tankstelle, die Wasserstofferzeugung, alles unter einem Dach organisiert. Das heißt, derjenige, der die LKWs dann leased, der muss nur eine Flatrate bezahlen, eine Gebühr für die Nutzung von dem LKW. Zu allen anderen Themen mit dem Tanken oder auch die Wartung von den Fahrzeugen, da kümmert sich die Organisation drum. Und das ist unglaublich wichtig, dieses Zusammenarbeiten über die Wertschöpfungskette, wie das so schön technisch heißt, dass man da ganz, ganz eng strategisch zusammenarbeitet, weil jeder Einzelne würde das überfordern, sowas zu machen. Und das ist einfach unser Schlüsselthema, die Leute zusammenzubringen und übergeordnet zusammenzuarbeiten.
Und wohlgemerkt, die in der Schweiz machen das ohne staatliche Förderung. Wohingegen bei uns ja überall gleich gefragt wird, das soll alles der Staat bezahlen, obwohl zum Beispiel die Autofirmen dann hinterher das Geld mit den Autos und so weiter machen. Aber das nur nebenbei. Das finde ich besonders eindrucksvoll bei der Schweiz, dass ja, die Industrie sich praktisch zusammengetan hat, Handelsfirmen und so weiter.
Das heißt, ein bisschen weitsichtiger gedacht hat als vielleicht andere Industrien, die irgendwo nur kurzfristig denken, kurzfristig genau. Profitorientiert, wie man es da auch immer wieder mitkriegen. Und da, wie ist denn überhaupt, denn wenn man jetzt mal nach Europa guckt oder vielleicht auch in die Welt, die Situation, also wo stehen wir denn in Deutschland in Bezug auf die ganze Thematik, einmal Bewusstseins, das Thema, wie weit bewusst sich dieser Problematik sind, aber insgesamt einfach auch einer objektiven Bewertung, wie weit sind wir schon auf dem Wege, uns zu verbessern, irgendwelche Fortschritte dann zu realisieren im Vergleich, also zur Schweiz, liegen wir irgendwo dahinter. Also wenn wir das mal ein bisschen erstmal vielleicht in Europa angucken, wie weit stehen wir, wie weit sind wir? Wenn wir jetzt mal die Themen Bewusstseinsfindung schon als einen Schritt in der Konkretisierung zu einem letztendlich nachher emissionsfreien Mobilität irgendwo sehen, wie weit sind wir, wie weit sind andere, wo liegen wir denn eigentlich? Sind wir ganz schlecht, sind wir mittelmäßig oder?
Also ich würd's mal an der Industrie und an der Politik festmachen. Da waren wir mal gut. Wir hatten gerade auch meine Historie mal gesprochen, waren wir ja technologisch auch führend. Inzwischen haben wir die Führung verloren, technologisch. Die Asiaten sind da unglaublich gut unterwegs, sehr viel konsequenter. Sie hatten das Thema Kurzfristigkeit angesprochen. Ja. Die denken langfristig, die denken, ich will in 10 Jahre führend sein. Wir denken nur mal an den Quartalsgewinn bei uns. Das ist der ganz große Unterschied. Wir haben dann natürlich sehr, sehr unternehmerische Start-up-Unternehmen aus Kalifornien, die da einfach sehr mutig und sehr engagiert vorangehen. In Deutschland gibt's kaum mutige Firmen, sage ich mal. Da ist es alles eher zurückhaltend und ängstlich. Insofern von der Industrieseite und daran angekoppelt auch die Politik war einfach immer, es wird schon irgendwie gut gehen, wir setzen mal aus, wir warten mal. Das ist, glaube ich, so die Beschreibung zur Situation in Deutschland. Wenn man europaweit guckt, dann haben gerade in den letzten 2 Jahren Frankreich und England enorm Schwung aufgenommen. Die sind unglaublich schnell geworden. Es ist faszinierend, was da gerade alles passiert. Und gerade die großen Konzerne, die sich in Paris natürlich alle kennen und treffen, aber im Fall von Frankreich, die sind unglaublich schnell geworden. Europa ist insgesamt in der Kommission Vorreiter. Die wollen dieses Thema Fit for 55 machen. Auch die Skandinavier sind unglaublich gut unterwegs. Da kommt was ganz Spannendes dazu. In Skandinavien oder in diesen Ländern entlang der Nordsee, Ostsee, die haben unglaublich viel Windenergie. Mhm. Und die haben ganz viele Zeiten, wo sie viel zu viel Wind haben, den Strom gar nicht loswerden. Und für die ist es total naheliegend, diesen überschüssigen Strom in Wasserstoff umzuwandeln und dann eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen und dann die Fahrzeuge und was alles dann mit Wasserstoff zu betreiben. Da kommt es ganz natürlich als Geschäftsmodell bei denen raus. Und das sind wir in Süddeutschland abgekoppelt. Wir haben zu wenig Wind und jetzt um die Jahreszeit auch zu wenig Sonne.
Das heißt, von daher sind wir von der geostrategischen Lage nicht ganz so optimal. Aber ich entnehme, das heißt, wir hatten mal, was zumindest Technologie angeht, in der Welt einen guten Platz oder ganz vorne, haben dann aber aufgrund einfach von der, sagen wir, mangelnden Bereitschaft, etwas davon umzusetzen oder den gewissen Mut voranzuschreiten, die auch die Technologieführerschaft verloren, als auch eben die Anwendungs- oder Umsetzungsbereitschaft oder auch was schon umgesetzt ist.
Sind wir ein bisschen langsam geworden. Ja. Zum Glück gibt es gerade hier in Ulm eine ganz tolle Firma, die hier ganz stark im LKW-Bereich unterwegs ist, muss man echt sagen, die zusammen mit amerikanischen Kollegen und auch mit der Firma Bosch da vorbildlich unterwegs sind. Und da hoffe ich, dass sie sehr, sehr schnell mit Produkten auf den Markt kommen, dass sie sichtbar werden. Bislang sind sie noch nicht so sehr sichtbar, aber einfach für die Region eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Was Sie ansprechen, ist Ulm, also in Bezug auf ZSW haben Sie angesprochen, also Sie haben es lange geleitet. Ist dann schon auch in Bezug auf das eine Stadt, wo ich sage,
da passiert viel.
Also sind wir jedenfalls hier mit unserem Sender und mit der Sender an der richtigen Stelle.
Genau, Ulm, ich habe immer gesagt, wie ich nach Ulm kommen bin, damals eben vor 16, 17 Jahren, habe ich gesagt, wenn die Ulmer wüssten, was es in Ulm alles gibt.
Ja, aber heute vielleicht wieder ein klein bisschen mehr nach der Sendung.
Es gibt tolle Sachen in Ulm. Also Ulm ist wirklich gut aufgestellt, sie reden nur viel zu wenig drüber. Aha. Das scheint auch so eine Mentalität zu sein, in Ulm nicht drüber zu reden, lieber ein bisschen mehr schaffen.
Ja, vielleicht ist es auch die schwäbische Mentalität,
genau, die so ein bisschen, genau.
Wie man so gesagt, ja. Und wir haben gerade gelernt, dass wir in Deutschland leider nicht ganz mehr so spitze sind, wie wir mal waren und auch gerade im Süden an der Stelle das ein oder andere Defizit haben. Aber Sie beide sind ja sehr engagiert und versuchen da ein bisschen, wie soll man sagen, wieder Speed in die Thematik zu bekommen durch Vernetzung, durch Informationen, durch Enabling oder durch Initiieren von Themen. Und vielleicht einen Punkt, den wir ansprechen, Sie machen dabei ein bisschen was konkret. Und Herr Hermann, bei Ihnen ist es so, Sie haben eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge, glaube ich, eingerichtet.
Nein, das haben Sie falsch verstanden. Also ausgegangen ist das Ganze ja über eine Tankstelle.
Ja.
Und zwar über eine Wasserstofftankstelle, die wir so gerne in Lindau hätten, weil wir strategisch auch sehr interessant auf dem Weg in Richtung Süden liegen. Im Moment ist es immer noch so, dass die letzte Tankstelle, Wasserstofftankstelle hier in Ulm ist. Und die nächste, die ist dann in
St. Gallen.
Und deswegen liegt es eigentlich nahe. Das war unser ursprüngliches Bestreben. Das ist jetzt genau 2 Jahre her. Und wir hoffen, dass über das Projekt Hai Allgäu, da wird nachher Werner Tillmitz noch was dazu erzählen, dass wir das hinbekommen. Ich wollte aber gerne noch was für die benötigten Ladesäulen für die Elektroautos sagen. Das ist ja sehr für viele sehr ärgerlich, die auch Elektroautos haben, zu denen übrigens auch der Werner Tillmetz gehört, weil es einfach noch für die schnell wachsende Zahl von Elektroautos noch zu wenige Ladesäulen gibt. Im Moment haben wir in Deutschland zwischen 40.000 und 50.000 Ladesäulen, öffentlichen Ladesäulen, und das sollen ja über 500.000 werden. Und ich bin da deswegen immer ein bisschen nicht erschrocken, sondern weil ich einfach die Sorge habe, dass diese Ladesäulen inklusive der Elektroautos, die dort jeweils tanken, unsere Stadtbilder sehr prägen könnten. Beides, sowohl die Ladesäulen als auch die Autos, die man ja eigentlich aus den Städten immer mehr rausbekommen sollte. Und ich fürchte, dass dieser Aspekt ein bisschen vernachlässigt wird bei dieser ganzen Diskussion. Mittlerweile sind ja sogar Laternen auch geplant, um dort auch Autos tanken zu können, Elektroautos tanken zu können. Und ich sage dann immer, schade, früher waren Laternen eigentlich da, um die Plätzchen schön auszuleuchten. Mittlerweile werden sie wohl die Rolle übernehmen, um Autos schön auszuleuchten. Was ich einfach beim ganzen Zeitgeist der Moment in puncto Autos, Städte ohne Autos und so weiter, der da herrscht, dass das ein bisschen überhand nimmt dann einfach. Aber Werner, du wolltest dann noch was erzählen zu diesem Allgäu-Projekt.
Ja, vielleicht hier aber nochmal kurz anknüpfend, was ja eigentlich schon faszinierend ist. Die Bundesregierung hat ja das Ziel ausgegeben, 1 Million öffentliche Ladesäulen für die Elektrofahrzeuge, was eine riesige Summe ist. Und ich vergleiche gedanklich immer diese 1 Million, die man haben möchte für die Elektrofahrzeuge, mit den heute bestehenden 14.000 Tankstellen. Und die könnte ich natürlich auch auf Wasserstoff umrüsten. Sogar die Hälfte von den 14.000 würde ausreichen, um Deutschland flächendeckend mit wasserstoff-emissionsfreien Fahrzeugen auszurüsten. Also einfach, um diese Zahlen mal so ein bisschen im Kopf spielen zu lassen. Wichtig ist aber auch jetzt zurück zum Thema Wasserstoff und Infrastruktur, dass das Bundesverkehrsministerium ein ganz tolles Projekt generiert hat unter dem Namen Highland, also mit HY Land, um die Kommunen zu ertüchtigen, solche Infrastrukturmaßnahmen, aber auch ÖPNV und so weiter für Wasserstoff voranzutreiben. Und in diesem Kontext ist Ulm auch aktiv in so einem Highland-Projekt und jetzt seit kurzem auch Lindau, der Landkreis Lindau. Und zwar soll in diesem Projekt der Wasserstoff in Kempten produziert werden. Dort wurde die ganze Planung schon gemacht, und zwar aus der Müllverbrennungsanlage und aus dem Klärwerk wird Wasserstoff erzeugt, und mit diesem Wasserstoff, den man dort erzeugen kann, könnte man kontinuierlich 200 Busse betreiben. Und in diesem aktuellen Projekt, das Hai Allgäu Bodensee heißt und vom Landkreis Lindau koordiniert wird, sollen eben dann Logistikfahrzeuge, also LKWs, aber auch Stadtbusse und sogar Schiffe ausgerüstet werden für Wasserstoffantriebe. Und im Rahmen dieses Projektes, das jetzt so die nächsten 1,5 Jahre laufen wird, wird die ganze Detailplanung laufen, sodass man genau weiß, was man machen möchte. Und dann kann man im Anschluss wieder über nachgelagerte Förderprojekte dann die ganz konkrete Umsetzung machen, sodass zum Beispiel dann die Stadtwerke diese Busse anschaffen kann oder die Bodensee Schifffahrtsbetriebe ihr Schiff umrüsten kann auf Brennstoffzellen-Wasserstoffantrieb. Also das ist das, was gerade läuft. Da bekommt dann in unserem Fall die Kommune 400.000 Euro, um diese ganze Planung über Ingenieurbüros zu machen und dann einfach wirklich ganz konkret einzusteigen in das Thema. Und das ist eine Geschichte, das ist ein ganz tolles Förderprogramm, was unglaublich stark nachgefragt ist und unglaublich wirkungsvoll ist, weil die Umsetzung muss an der Basis, sprich in der Kommune, im Landkreis erfolgen, und die kann nicht jetzt irgendwo in einem Ministerium erfolgen, diese Umsetzung. Also das ist ein ganz, ganz tolles Programm, was da läuft.
Wäre es dann konkret, wenn jetzt zum Beispiel Ulm sowas beantragen würde für Ulm und Umgebung, Alb-Donau, wenn jetzt irgendwo Pläne da sind, wer muss das dann beantragen? Muss
es
dann
gibt es in Ulm schon, läuft bei über den Oberbürgermeister. Okay, das macht die Stadt Ulm, die hat da ein ganz konkretes Projekt und sie haben jetzt dann auch nochmal ein baden-württembergisches Leuchtturmprojekt gewonnen. Das beginnt auch gerade, das ist mit den benachbarten Landkreisen, mit also Donaualbkreis und mit dem Ostalbkreis und dann mit den Reutlingern zusammen bauen die auch so eine Wasserstoffwirtschaft auf. Mhm. Und wird vom Umweltministerium Baden-Württemberg finanziert. Also auch so eine Geschichte, die unglaublich viel Sinn macht, um da Schwung reinzubringen an der Basis.
Mhm. Ja, Sie haben jetzt doch betont, dass auch das Thema Wasserstoff sehr viel irgendwo dann an Bedeutung hat. Wenn man jetzt mal Elektro- bzw. Wasserstoff anschaut, also ich weiß, dass zumindest von einem oder anderen Autobauer so ein bisschen die Devise ausgegeben hat, die Trucks mit dem Wasserstoff für die langen Transportwege und die PKWs mehr in Richtung Elektro. Gibt es da ein Für und Wider? Gibt es da auch Punkte, wo man eher aufs eine und dann eher aufs andere setzen kann? Oder wie sehen Sie das?
Ja, ganz, ganz generell sagt man eigentlich, alles, was kleinere Fahrzeuge sind, auch kürzere Entfernungen fahren, also typische Stadtverkehr oder Regionalverkehr, wenn ich jetzt irgendwie zur Arbeit fahre, 20, 30 Kilometer, das ist alles typisches Batteriefahrzeug, macht unglaublich viel Sinn. Wenn ich in große Fahrzeuge gehe, je schwerer das Fahrzeug wird, desto mehr Energie brauche ich, je größer die täglichen Fahrleistungen sind, also wenn ich jetzt mit einer großen Limousine jeden Tag irgendwie mehrere hundert Kilometer fahre, wenn ich mit dem Stadtbus, der fährt jeden Tag 300 Kilometer, ich fahre mit einem LKW, der fährt auch mehrere hundert Kilometer. Für all diese Anwendungen macht Brennstoffzelle Wasserstoff sehr viel mehr Sinn, weil es einfach sehr viel leichter ist und dann am Schluss auch sehr viel weniger kosten wird.
Und schneller betankt.
Und schneller betankt wird, weil eben das dann unglaublich viel Flexibilität schafft. Mhm. Wenn ich so einen Bus in 10 Minuten auftanken kann oder muss ich ihn in 5 oder 6 Stunden auftanken, das schafft dann Flexibilität für den Anwender.
Mhm. Wobei in dem Fall müssten natürlich die ganzen Stadtwerke auch alle ihre Busse wahrscheinlich tauschen, die ganze Flotte austauschen.
Ja.
Was natürlich auch eine Investition ist. Als Umrüsten ist ja nicht möglich bei sowas.
Es gibt Firmen, die sowas machen, macht aber nicht so arg viel Sinn. Die Busse sind das spätestens nach 8, 9 Jahren dann wieder ausgebraucht, sind sie kaputt und dann muss man sie doch neu ersetzen. Und dann muss man einfach die neue Generation dann entweder mit Brennstoffzellen oder mit Elektrobussen machen.
Mhm. Gibt es sonst aus Ihrem Umkreis irgendwie aktuell Projekte oder Themen, die Sie so im Fokus haben? Muss ich sagen, da ist auch noch was angestoßen, wo man irgendwo von berichten kann?
Also wir planen speziell jetzt in Lindau an dieser Woche des Wasserstoffs Süd teilzunehmen. Mhm. Das ist ein Projekt, das ist von der H2 Mobility in Berlin vor ein paar Jahren angeregt worden und durchgeführt worden. Dieses Jahr war es im Norden gewesen, da haben über 50 Städte daran teilgenommen. Und jetzt dieses Jahr, 22, wird es eben im Süden stattfinden. Und wir haben uns natürlich da auch mit beworben. Und was bei uns, glaube ich, interessant ist und auch gegenüber anderen Städten ein besonderer Vorteil sein kann, zur gleichen Zeit findet in Lindau die Nobelpreisträger-Tagung statt.
Oh ja.
Wo in der Regel immer so 40 Nobelpreisträger eine Woche lang da sind und Jungwissenschaftler aus der ganzen Welt. Und im Moment, wir haben gute Verbindungen zu den Leuten von der Nobelpreisträgertagung und wir planen da was zusammen auch mit diesen diese Wissenschaftler und Nobels mit einzubinden. Mhm. Werner hat da einen schönen Titel dafür kreiert. Du darfst ihn sagen, die deutsche und die englische Variante.
Wasserstoff trifft Wissenschaft.
Aha,
genau. Und das aber dann jetzt im öffentlichen Sinn. Also wir haben ja hier das Thema in Ulm ja auch, die Wissenschaft oben am Eselsberg. Und die muss natürlich auch mit der Anwendung hier an der Donau in Kontakt sein. Und so ähnlich überlegen wir uns das, dass wir einfach die Wissenschaft mit den Leuten, die das nutzen, das Thema, die das auf die Straße bringen, den Wasserstoff da zusammenzubringen und sich gegenseitig da inspirieren und motivieren.
Bis zum letzten Juni-Wochenende.
Ja.
Jetzt okay. Machen wir doch Werbung, oder?
Ja. Eine Frage, die ich noch kurz hätte, bei dem ganzen Thema, es gibt auf der Donau zum Beispiel so ein Solarschiff auch, hat in den ganzen Mobilitätsbereich irgendwie Solarenergien irgendeine Perspektive? Es gibt zum Beispiel auch diesen Ansatz, glaube ich, aus USA, Solarstraßen, wo man im Prinzip Energie gewinnt durch, also die Sonne scheint auf Straßen. Ist das bei Ihnen irgendwo auch in dem Kontext irgendwo ein Gedanke oder ist das völlig absurd und nicht reell?
Nee, das ist, sagen wir mal, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, hinter der ganzen Diskussion, welcher Antrieb, ob mit Batterien oder mit Brennstoffzellen oder Wasserstoff mehr Sinn macht, dahinter steckt ja, wo kommt die Energie her, die da drin ist. Und die Energie kann immer nur aus der Sonne oder aus dem Wind kommen. Das ist das ganz Entscheidende. Also ich muss als allererstes die Photovoltaik massiv ausbauen und ganz, ganz, ganz schnell und auch die Windenergie ausbauen, auch ganz schnell. Da muss man ganz, ganz viel tun. Also das glaube ich macht, also das ist einfach ein Muss. Also das steht ganz, ganz vorne in der Priorität. Jetzt kann man natürlich das im Fahrzeug auch kombinieren. Es gibt da jetzt in München so ein Start-up, die das machen mit ihrem PKW, mit Solardach. Es gibt die ersten Anregungen, LKWs und Busse mit Solardächern zu machen. Es gibt schon lange die Geschichte hier mit dem Solarboot an der Donau. Das macht alles Sinn und ist gut. Es ist nur nicht die alleinige Lösung. Ich kann nicht so viel Energie über dieses Solardach erzeugen, wie ich für den Betrieb brauche. Ich muss da immer nachtanken, aber es ist eine schöne Option und man sollte wirklich total offen, technologieoffen mit den ganzen Sachen umgehen. Wir brauchen alles, was irgendwie geht, um einfach die Kurve zu kriegen.
Gibt es ja auch eine Vernetzung mit gerade in Ulm mit den Universitäten, so dass vielleicht auch die jungen Ingenieure schon irgendwie damit in Berührung kommen?
Also wir hatten ja damals das erste Solarbrennstoffzellenboot, das kam vom ZSW.
Ja.
Da gab es eine tolle Vernetzung, ist über Solarstiftung ist es finanziert worden, die damals noch viel Geld hatte. Dann aufgrund der niedrigen Zinsen haben wir eben gesagt, dann damals mit dem OB-Gönner, wir lösen die Solarstiftung auf, es macht keinen Sinn mehr. Aber das könnte man durchaus wiederbeleben. Man muss einfach wieder die Finanzierung finden, man muss einen Kümmerer finden, der das umsetzt. Also wenn es den einen oder anderen mutigen, engagierten Rentner in Ulm gibt, der könnte das wiederbeleben. Das ganze Thema wird unglaublich viel Sinn machen, also diese Boote auf der Donau auch wieder emissionsfrei zu machen.
Ich sehe schon, es gibt ganz, ganz unheimlich viel zu tun. Auf jeden Fall, Sie sind da jetzt diejenigen, die das im Bodenseebereich mit Ulm so angedockt noch mehr betreiben. Und also für alle, die sich interessieren, ich sage nochmal ganz kurz die Website. Wir haben noch knapp etwa eine Minute, wo man nachlesen kann und einen Kontakt gegebenenfalls auch zu Ihnen aufnehmen kann. Sagen Sie es einfach nochmal ganz kurz, wie man Sie erreicht.
Genau, das ist hier über die Adresse h2connect.eco.
Ja.
Können Sie auf die Webseite gucken, da stehen auch unsere E-Mail-Adressen drauf und es gibt auch eine Facebook-Seite da dazu und da können Sie uns einfach erreichen und wir freuen uns über jeden, der aktiv mitmacht.
Und Sie sagten immer, freitags erscheint ein neuer Blogartikel.
Da haben wir ein Newsletter am Freitag.
Newsletter. Sehr schön. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt nichts, was Ihnen noch unter den Nägeln brannte, vergessen. Alles Wichtige so gesagt.
Ich könnte was machen, aber da schimpft mich dann der Werner.
Da kommt der Zeit auch leider.
Am 15. November ein Buch von ihm raus, wo über die ganze Geschichte der Entwicklung des Brennstoffzelle und des Wasserstoffs geschrieben wird.
Das muss man auf jeden Fall auch noch sagen.
Genau, nee, passt. Das kommt wahrscheinlich zum Jahresende, aber das Buch
kommt. Das ist mir wirklich gerade eingefallen. Das war
super.
Nicht abgesprochen.
War wichtig, absolut. Ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind, über Mobilität gesprochen haben. Mein Name ist Michael Trost in der Moderation und Sie sagen nur ganz kurz den Namen als meine Gäste.
Werner Tilmetz, hat Spaß gemacht und freue mich wieder in Ulm zu sein.
Und der Winfried Hamann, der ebenso viel Spaß hatte. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.